sagt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Diese Tür ist offen. Das ist auch ganz wichtig für heute. Diese Tür ist heute offen. Aber eintreten müssen wir selber. Und das ist die Tür zum Vater. Das ist auch ein Teil meines Anliegens heute, euch etwas vom Vater mitzuteilen. Kirchengebäude sind häufig abgeschlossen und wenn man da rein will, dann ist das sehr häufig frustrierend, weil man will ja da rein, um was zu sehen. Wenn man aber in das Gebäude eintritt, kommen sehr häufig materielle Kostbarkeiten hervor. Aber wie viel mehr Reichtum und Schätze finden wir beim Vater? Er ist Wirklichkeit, er ist ewig, er ist nicht vergänglich. Ich möchte jetzt noch eine kleine Zeit haben des Gebets, wenigstens für mich, weil das Thema, das ich bekommen habe, ist für mich auch neu. Und der Herr hat mich hier sicher auch nochmal durch eine Zeit des Kennenlernens gebracht. Ja, das Thema heißt heute, mein Name ist ewig Vater. Ewig Vater. Ja, ich liebe diese kleinen Worte, ewig Vater. In manchen Übersetzungen heißt es Vater der Ewigkeit. Ich glaube, das trifft es nicht so ganz, was Gottes Herz hat, was Gottes Herz ist. Er möchte nicht Vater über einen langen Zeitraum sein, sondern er möchte unser Vater sein. Ja, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt allen das Herz öffnest, dass du uns die Ohren öffnest, dass wir willig sind und bereit sind, dein Wort zu hören, dein Wort zu verstehen und wir wissen, dass es deine Absicht war und dein Anliegen war, uns den Vater kundzutun. Wir brauchen ja eine wirklich neue Offenbarung, eine Offenbarung, die Substanz hat, eine Wirklichkeit, die Substanz hat. Dann, Franz, könntest du den ersten Vers, Jesaja 9, einblenden? Ja, danke. Ich glaube, es ist gut, dass wir nochmal diesen Vers in Jesaja 9 lesen. Der Sinnzusammenhang ist etwas größer als ab Vers 5, aber da wir nur wenig Zeit haben, fange ich nochmal bei 5 an. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu befestigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Wir haben jetzt schon 2 Predigten gehabt. Giovanni hat uns etwas mitgeteilt über diesen wunderbaren Ratgeber und Anna über diesen starken Gott, den starken Held. Dann brauche ich, glaube ich, nicht nochmal etwas zu sagen, aber trotzdem ist in jeder Botschaft, die wir hören, alles 4, was wir hier an Aspekten haben, immer wieder neu alles drin. Ja. Er ist nicht nur der ewige Vater, er ist auch der starke Gott. Er ist auch der wunderbare Ratgeber und er ist der Fürst des Friedens. Das kann man nicht voneinander trennen. Ja. Eine Botschaft darüber ist nicht machbar. Also das ist Inhalt sicher einer ganzen Konferenz und ja, wir, die wir schon ein paar Tage gläubig sind, wissen, das ist eigentlich der Inhalt unseres ganzen Lebens, diesen wunderbaren Gott kennenzulernen. Er ist und bleibt immer wieder unser wunderbarer Ratgeber, weil wir kommen an unsere Grenzen und das ist auch gut so, dass wir an unsere Grenzen kommen, damit wir erkennen, wir haben einen, der ist wunderbar. Wir haben einen, der berät uns. Ja, es gibt ja diese wunderbare Geschichte in Könige, nur angedeutet von der Königin von Saba, die so zu Salomo kam und die hat ihn gelöchert mit allen möglichen Rätselfragen. Und das heißt, er beantwortete ihr jede Frage. Ja, und ich glaube, dass das derselbe Gott ist, den wir auch heute kennen und zu dem wir heute kommen können. Er kann uns jede Frage beantworten. Deshalb in all unserer Hoffnungslosigkeit, die wir manchmal haben, oder Ratlosigkeit, komm zu ihm. Ja. Auch in unserer Schwäche, die wir haben. Ja. Jeder von uns hat mal ein Tal oder eine Phase der Schwäche. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Ja. Amen. Ja. Diese Geschichte von Jesaja, wenn ich mich vorbereite auf so eine Predigt, dann gehen mir gefühlte 50 Verse durch den Kopf. Und das ist unglaublich schwierig, dann zu filtern. Meine Frau sagt immer, lass das sein, das ist zu viel. Aber mir liegt natürlich auch nahe, diese Verse, die der Herr mir auferlegt hat, in den entsprechenden Zusammenhang zu stellen und da nichts zu vergessen. Ja. Jesaja 9 wird hervorragend nochmal in Lukas 1 und 2 skizziert. Ja, die Ankündigung seiner Geburt und seiner Geburt. Dabei lasse ich es jetzt. Ja. Ich habe lange, lange, lange gerungen, wie ich es mache, in welcher Reihenfolge ich es mache. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn das ein oder andere nicht ganz flüssig ist und ganz systematisch ist. Das, was ich eigentlich als nächstes machen wollte, war das Vorlesen von Johannes 14. Das werde ich auch noch tun, in der entsprechenden Kürze, die der Herr mir dann auflegt. Mir kamen bloß noch so ein paar Gedanken, die wir im Vorfeld, also ich habe Zeit verbracht, mit Petra Gemeinschaft zu haben. Das liegt auch sehr nah, das ist meine Frau. Und wir haben schon als ich gehört habe, dass ich dieses Thema habe, hatten wir Gemeinschaft. Und ich habe dann relativ viele Notizen gemacht, habe gesagt, nicht so schnell, ich komme gar nicht mehr mit. Im Prinzip hat Petra die Predigt schon gehalten und hat mir Stichworte gegeben. Und ich möchte euch an dem einen oder anderen teilhaben lassen und werde dann auf Johannes 14 eingehen. Also was uns am Anfang kam, war, dass vielen der Vater fern ist oder sie zum Ausdruck brachten, dass er ihnen fern ist, sowohl der himmlische Vater als auch der leibliche Vater. Das scheint sich manchmal nicht ganz trennen zu können, weil die Erfahrung des irdischen Vaters überträgt sich sehr häufig auf die Erfahrung des himmlischen Vaters. Das ist schade, aber es scheint nun mal ein Fakt zu sein. Ja. Wenn du zu kleinen Kindern gehst und ihre Erfahrung, kleine Kinder jetzt erstmal gesehen, für sie ist der Vater, der leibliche, irdische Vater, sehr häufig eine Art Lieblingsmensch. Die rasen auf ihn zu, umarmen ihn, sitzen auf der Schulter und auf den Knien und sehnen sich danach, dass er da ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das darf uns animieren, mal zu fragen, wie sieht es eigentlich bei uns aus von unserer Beziehung zum himmlischen Vater? Rennen wir auch so auf ihn zu? Suchen wir ihn? Wir sollten uns freuen, dass wir einen Vater haben. Oder auch so ein Stichwort, was uns eingefallen ist, wenn etwas kaputt gegangen ist, dann kommen Kinder sehr häufig zu ihrem Vater. Also alles, was ich jetzt sage in Bezug auf den Vater, ist keine Geringschätzung der Mütter. Muss ich zwar nicht sagen, weil das Thema heute Vater ist, aber die Mütter sind genauso wichtig wie die Väter. Aber manchmal kommen die Kinder zum Vater und sagen, Papa, kannst du das heile machen? Und das, was die Kinder glauben, ist, der Papa kann alles. Das stimmt zwar nicht, aber sie vertrauen ihm, dass er alles heil machen kann. Ja. Und eigentlich sollte auch unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater so sein, dass er alles wieder heile machen kann, alles wieder gesund machen kann. Ja. Wie, glaube ich, die meisten wissen, hatte ich vor kurzem auch so eine Phase der Krankheit. Und ja, es fiel genauso in die Zeit hinein, in die Vorbereitung. Aber ja, Gott weiß, was das Beste für uns ist. Und er hat mich da durchgebracht. Und er hat mich, so was ich das äußerlich betrachten kann und sagen kann, wieder gesund gemacht. Das ist auch ein Wunder, ja, dass er da eingegriffen hat. Ich hätte mir manches anders vorgestellt, aber er ist ein wunderbarer Gott, der alles in seinen Händen hat, alles. Auch unsere körperliche Verfassung, unsere Gesundheit, unsere Krankheiten, wie wir in einem Psalm lesen, ich glaube, das war der Psalm 103, er heilt alle unsere Krankheiten. Und ich glaube das. Ich glaube das, dass er uns gesund machen kann. Vielleicht muss das ein oder andere bleiben, wie Paulus sagt, auf dass sich unser Herz nicht überhebt, ja, welcher Zusammenhang auch immer gegeben ist, aber er möchte uns wiederherstellen. Ja. Gott lässt uns nicht im Stich. Dann hatten wir auch diesen Aspekt, unsere irdischen Väter haben sich häufig nicht getraut, Weichheit zu zeigen. Das ist vielleicht ein bisschen komischer Zusammenhang, aber trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, das zu zeigen und zu sagen, aber Gott traut sich schon. Gott traut sich schon, Weichheit zu zeigen oder in unseren Augen vielleicht Schwäche zu zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Er geht auf uns ein. Er ist in diesem Zusammenhang nicht der Erhobene, der Erhabene, der über alles Stehende, das ist er definitiv, aber als Vater möchte er uns nahe sein. Es ist gut, wenn gejubelt wird. Ja. Ich habe Anfang des Jahres, irgendwo im Frühjahr, ich weiß nicht mehr genau, habe ich ein Lied von Peter Maffay gehört. Der ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt bekannt, ein wiedergeborener Christ zu sein. Ansonsten kann ich es nicht beurteilen. Aber er hat ein Lied verfasst, was mir emotional sehr nahe gegangen ist. Und das Lied hieß und heißt, wenn wir uns wiedersehen. Wenn wir uns wiedersehen. Und dieses Lied war ein Öffner für mich, meine Beziehung zu meinem Vater neu zu entfachen, neu sich aufzumachen. Ja. Und er bringt hier in guten Worten zum Ausdruck, dass er viel von seinem Vater gelernt hat und dass er, der Vater, der hat die richtige Einstellung zu ihm gehabt. Ich lese mal ein paar Worte aus seinem Lied vor. Du hast mich zu dem gemacht, den ich heute im Spiegel sehe. Hast mir gezeigt, was Leben heißt und wie man dabei aufrecht geht. Du hast stets an mich geglaubt. Reicht vielleicht bis dahin, weil das Lied ist jetzt nicht der Inhalt meiner Predigt, sondern es ist einfach nur eine Initialzündung gewesen bei mir. Und als ich das Lied mehrere Male gehört habe, ich musste es mehrere Male hören, da habe ich, ich sag mal, Rotz und Wasser geflennt, weil mir mein Vater, mein irdischer Vater, wichtig war und wichtig ist und ich gesehen habe, ich habe nur noch wenig Zeit und er hat vielleicht nur noch wenig Zeit. Ja. Wir müssen die Zeit auskaufen. Wir haben nur noch wenig Zeit, um unsere Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Das ist jetzt vielleicht mein Part, der nur mich betrifft, Aber ich glaube, für uns alle ist es wichtig, alle, die wir noch Eltern haben, die Zeit auszukaufen, um unsere Beziehungen zu unseren Eltern in Ordnung zu bringen. Amen. Ja. Ja, ich werde dann später, habe ich zwar schon mal gesagt, auf Johannes 14 eingehen. Und das tue ich jetzt, glaube ich, am besten schon mal. Könntest du es einblenden? Das ist Johannes 14, 1 bis 14, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es aufgeschrieben habe. Das ist gar nicht da. Kann mal vielleicht einer gucken, wo er ist, weil es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das mitlesen können. Alles gut, alles gut. Ich stehe noch. Nee, den noch nicht. Johannes 14, ich glaube, das ist die erste und danach die zweite Folie. Okay. So, jetzt kommt der Part, wo der ein oder andere sagt, Michael, halte ich kürzer. Ich werde trotzdem nicht müde, da stur zu bleiben und stur zu sein. Das Wort Gottes ist lebendig und es wirkt und es hat eine Kraft. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, der scheidet sogar Seele und Geist, das dringt durch. Und das glaube ich. In der Vorbereitung dachte ich, welchen Vers kann ich jetzt bringen, damit klar ist, wer denn dieser Jesus ist? Und wer der Vater ist. Und wenn ich jetzt in die Predigt eingestiegen wäre und hätte gesagt, Jesaja 9 sagt, sein Name ist der Ewigvater. Jesus ist der Ewigvater. Dann wären sicher ein paar von euch aufgesprungen und gesagt, so geht das gar nicht. Da gibt es biblische Lehre. Es gibt eine Dreieinigkeit, da ist der Sohn, da ist der Vater und da ist der Heilige Geist und die drei sind eins und da sind dann doch wieder nicht eins, wie auch immer. Auf solche Streitigkeiten lasse ich mich nicht ein. Ich möchte das Wort selber sprechen lassen. Ja. Und mir ist klar, dass ich bei diesen Versen auch das ein oder andere auslassen muss, weil es so viel ist, weil das packen wir nicht. Deshalb werde danach sagt, das hast du aber nicht gesagt. Sorry. Ja, also von meiner Kapazität, das vorzulesen, gar kein Problem, aber ich glaube, das werden wir vom Hören nicht erfassen können. Also, eure Herzen werden nicht bestürzt. Das habe ich jetzt, glaube ich, vorweggenommen. Das braucht nicht sein. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Also dazu muss man vielleicht noch dazu sagen, das hat Jesus gesagt, als er noch auf dieser Erde weilte, als er noch da war. Also er war noch nicht verherrlicht in dem Sinne, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dann kommt der Thomas. Ich finde es gut, das hat ja auch was mit Menschen zu tun. Sprich zum Herrn, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist vielleicht ein Vers, den könnt ihr euch merken aus dem Zusammenhang. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist absolut. Da gibt es kein Komma, da gibt es kein Blatt dazwischen. Es kann wirklich niemand zum Vater kommen als durch Jesus Christus. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Habt ihn gesehen. Und dann kommt der Philippus, der hat auch noch eine Frage. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Das wiederhole ich nochmal. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Dann springe ich, 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Bis dahin mal. Eigentlich muss man das nicht auslegen. Ja, eigentlich muss man das nicht auslegen. Wir müssen es glauben. Wir müssen es annehmen und sagen, Amen, das ist dein Wort. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon viele Jahre her, als ich Johannes mal intensiver gelesen habe. Ich war total begeistert und innerlich berührt, wie Jesus sich vorstellt, wer er denn ist. Da brauchte ich überhaupt gar keinen Kommentar, Auslegung oder dergleichen. Manchmal juckt uns danach, alles Mögliche wissen zu wollen. Lass uns das einfach so stehen lassen. Ja, ein Bruder im Mittelalter, ich glaube Luther war es, lass doch das Wort einfach stehen, sagt er. Lass doch das Wort einfach stehen und glaubt es. Ich möchte aber trotzdem hier an der Stelle vielleicht einen ganz kleinen Exkurs machen. Nicht, weil das ein Exkurs ist, sondern weil er das sagt. 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werdet. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist jetzt nicht das Anliegen der Predigt, sondern ich kann da nicht dran vorbeigehen. Das ist eine Zusage, die riesig groß ist. Er möchte unsere Gebete hören und er möchte unsere Gebete erhören und er möchte nach unseren Gebeten tun. Das steht da. Und wer immer Zweifel hat, dass Gott Gebete erhört, liest es. Sonst lest es 10-mal, 20-mal, 50-mal, wie auch immer. Ja, wenn wir in seinem Namen beten, werde ich es tun. Und ich werde auch nicht müde, auf unsere Gebetsversammlungen hinzuweisen oder einfach auf das Gebet überhaupt. Nehmt die Zeit zu beten. Was auch immer das Anliegen ist, was der Herr auf euer Herzen schreibt. Ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar und ich habe das, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, wahrscheinlich nicht genug. Ich bin sehr dankbar, dass viele von euch für meinen Zustand und für meine Wiederherstellung gebetet haben. Ich gebe dem Herrn die Ehre und ich bin euch dankbar, dass ihr diese Zeit genommen habt. Vieles im Verborgenen, da muss man nicht irgendwo rumkrakehlen und wer weiß was sagen, sondern einfach die Phase oder die Situationen zu nutzen und einzustehen füreinander, das brauchen wir. Ja. Jeder von uns braucht Gebet, jeder von uns braucht Wiederherstellung. Ja. Und hier auch in diesem Zusammenhang, es geht ja auch darum, warum macht er das alles? Warum sagt er das alles? Er möchte, dass der Vater verherrlicht wird. Er möchte, dass der Vater groß gemacht wird. Und deshalb benutzt er auch hier ein ganzes Kapitel. Da kommen noch ein paar Verse weiter. Und ich bin jetzt mal treu. Ich überspringe die einfach. Obwohl es mich danach juckt. Er zeigt, dass er eins ist mit dem Vater. Dass er im Vater ist. Dass der Vater in ihm ist, dass sie in uns sind, dass wir nicht alleine sind, Ja, nachher kommt noch der andere Beistand, der Tröster, der Fürsprecher, der Rechtsanwalt, der alle Zeit bei uns ist. Ja, aber der ist nicht getrennt vom Vater, der ist nicht getrennt vom Sohn, der ist genauso eins. Und ja, an dem haben wir heute Anteil. Amen. Ja. Ich mache jetzt auch nochmal einen riesen Gedankensprung, auch wenn auf meinem Skript wesentlich mehr draufsteht. Franz, könntest du das Bild mit dem Ultraschall zeigen? Da ist jetzt relativ wenig drauf zu erkennen, da geht es mir nur um den Effekt. Gott hat uns schon vor Grundlegung der Welt geliebt, gedacht, geschaffen und alles dient dazu, dass er sein Wesen in uns hineinwirken kann, dass er uns zu dem machen kann, was er sich vorgestellt hat. Ja, ein Bruder sagte mal, ich glaube in Anlehnung an ein Lied, du bist ein Gedanke, Gott, ein Gedanke Gottes, ein guter Gedanke Gottes. Konnte ich lange Zeit nicht richtig was mit anfangen, weil ich bin nicht nur ein Gedanke. Ja. Ja. Aber Gott hat uns schon vor Grundlegung dieser Welt gekannt. Ich weiß nicht wie, aber ja, der hat dich gesehen und gesagt, aus dem mache ich das, was ich mir vorgenommen habe. Und was Gott sich vorgenommen hat, das macht er auch. Und das vollendet er auch. Er kommt zum Ziel mit uns. Aber ich komme nochmal auf dieses Bild. Als meine erstgeborene Tochter, nachdem sie gezeugt war, ich muss das so sagen, da hatten wir Ultraschalluntersuchungen. Und das ist jetzt nicht das erste Bild, aber es ist exemplarisch dafür. Da habe ich das erste Mal das Herzklopfen meiner Tochter gehört. Ich kannte das vorher nicht. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig liege, wenn ich es ganz kurz nachmache. Das war also dreifache Geschwindigkeit. Dreifache Geschwindigkeit. Der Körper des Embryos, der war so groß. Vielleicht ein Zentimeter. Gefühlt sichtbar die Hälfte Herz. Und der schlug. Ich war platt und beeindruckt, fasziniert. Da war sie schon. Die lebte schon. Die war schon da, schon vor der Geburt, schon vor der Geburt. Ja, und Gott kennt uns auch schon vor der Geburt. Und was ich auch damit zum Ausdruck bringen möchte, Gott möchte uns nah sein in jeder Phase unseres Lebens. Kannst du das zweite Bild machen, das, was du vorhin schon mal hattest? Da war sie, da ist sie, ja. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, es geht doch hier um den Vater, um den ewigen Vater. Aber ich glaube, Bilder auch aus unserem Leben bleiben manchmal gut hängen und deshalb tue ich das. Das war sie. Als ich sie gesehen habe, das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Diese, also mögt ihr jetzt anders sehen, vielleicht ist das Foto auch nicht gelungen, aber als ich sie gesehen habe, diese Augen, diese Züge, diese Nase, den Mund und als sie dann später auch noch ihre Augen öffnete, diese kristallklar blau strahlenden Augen, boah, das hat mich echt umgehauen. Diese Schönheit, die Gott in dieses Kind reingelegt hat. Vielleicht ist es auch schön, wenn das Kind nicht schön ist, aber die war schön in meinen Augen und herrlich und super und schön und anzuschauen. Ich war total vernarrt in sie. Aber ich glaube, wie viel mehr ist Gott vernarrt in uns. Wenn er uns sieht, ja, er sieht uns nicht nur als kleine Babys, ja, sondern wir wachsen ja auch. Wir nehmen ja zu. Und in jedem Teil unseres Seins. In jedem Teil unseres Seins ist er bei uns und begleitet uns und wirkt das an uns, was noch fehlt, was noch mangelt. Er möchte uns nahe sein. Er erzieht uns, er übernimmt Verantwortung für uns, er schafft uns Sicherheit, Geborgenheit, er ist Schutz und er ist Ratgeber und so vieles mehr. Ja. Ich habe in irgendeiner Auslegung habe ich diesen kleinen Satz gefunden, den ich jetzt etwas unmotiviert da reinsetze. Er ist ein, in Ewigkeit ein zärtlicher, treuer, weiser Erzieher, ein Pfleger, ein Versorger der Seinen. Was göttlich ist, das ist ewig. Ja. Wir haben uns auch gefragt, was heißt eigentlich ewig? Jetzt muss ich gucken, ob ich das so schnell wieder finde in meinem Skript. Sorry, wenn ich kurz gucke. Und wir haben das auf einem einfachen, aber ich glaube trotzdem greifbaren Nenner gebracht. Solange du lebst und Vater bist, solange du lebst, hörst du nicht auf, Vater zu sein, solange du Kinder hast. Vielleicht ist das etwas stachsig ausgedrückt, aber solange wir auf dieser Welt sind, solange wir Eltern sind, solange wir Vater sind, hören wir auch nicht auf zu lieben. Unsere Zuneigung und all das, was ja, wir unseren Kindern Gutes tun wollen, ihnen zu tun, das ist in unseren Augen schon ewig. Aber Gottes Ewigkeit ist nicht zeitlich. Gottes Ewigkeit ist wirklich ohne Anfang und ohne Ende und auch in der Qualität unendlich. Ich glaube, da haben wir kein nichts Griffiges. Ja, weil wir diese Ewigkeit nicht verstehen. Ja, wir leben 70, 80, 90 Jahre vielleicht, wenn es gut geht. Und dann ist unsere Ewigkeit zu Ende. Aber bei Gott, es ist und es bleibt. Ja, und er als Ewigvater, er hat kein Ende. Seine Liebe, seine Zuneigung, sein Vatersein hat kein Ende. Ja, und er bleibt Vater. Es hat dem Vater nicht gefallen, alleine Schöpfer zu sein. Auf diesen Gedanken möchte ich noch kurz sagen. Etwas zu machen ist kreativ. Und ich glaube, es gibt niemanden, der kreativer ist als Gott. Ja. Ich habe ja im Sommer immer mal wieder auch Fotos von Landschaften oder irgendwas in meinen Status gesetzt. Weil ich immer wieder begeistert bin über die Grazilität, ich weiß, ich habe gar kein besseres Wort, Feinheiten, was Gott macht, was Gott machen kann. Die Blumen, die Pflanzen, keine Ahnung. Ja, aber das ist nur ein Mini-Spektrum. Ja, oder selbst wenn du in den Bergen bist, die bombastische Weite. Ja, habe ich gar keine Worte dafür, da bräuchte ich wahrscheinlich eine extra Stunde. Das macht alles Gott. Und das Herrlichste, was er gemacht hat, das sind wir. Er hat uns gemacht. Und an einer Stelle heißt es sogar zu seinem Ebenbild. Unermesslich. Aber das hat ihm nicht gereicht. Er möchte nicht nur Schöpfer sein, Es ist gut, ihn als Schöpfer kennen, zu kennen. Er möchte Vater sein. Er möchte Vater sein mit all seiner Liebe, mit all seiner Zuneigung. Er möchte uns nahe sein. Und jetzt mache ich einen riesen Gedankensprung und werde Verse aus Lukas 15 vorlesen. Und hoffe, dass der Herr mir das Gelingen gibt, das so auf den Punkt zu bringen, um was es ihm dort geht. Also die ganze Geschichte, ihr wisst, ist ein bisschen länger. Der Vater hatte zwei Söhne und der eine Sohn, der sagt, Vater, zahl mir mein Erbe aus. Und der ist dann tatsächlich auch abgehauen und der war dann eine Weile weg und der hat das Erbe des Vaters, sein Erbe, das hat er dann verprasst. Und irgendwann mal ist er auf die Idee gekommen, dass es ja beim Haus seines Vaters, bei seinem Vater, doch gar nicht so schlecht war. Ja. Aber auf die Details möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist wirklich ein Thema für eine ganz andere Botschaft, sondern ich möchte euch den Aspekt des liebenden Vaters herausstellen. Und er ist dieser Sohn, dieser jüngere Sohn, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wenn wir, also setz du dich da selber ein. Vielleicht wirst du sagen, nee, so bin ich nicht. Doch, du bist so. Wir sind alles Leute, die abgehauen sind von Gott und wir brauchen alle eine neue Beziehung zu diesem lebendigen Vater. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das lese ich nochmal. Das ist nicht unsere Vorstellung von Gott. Das ist nicht unsere Vorstellung vom Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das macht unser himmlischer Vater. Der sieht uns schon von fern, ja, und harrt nur darauf, wann kommt er denn? Wann kommst du denn? Ja. Und jeder, der heute, sorry, wenn ich so direkt bin, sagt, ich kenne den noch nicht. Mach dich bitte auf. Mach dich auf. Und wenn du nur diesen einen Schritt machst, hier war es noch ein paar hundert Meter, der Vater ist innerlich bewegt, dass du dich aufmachst, dass ich mich aufmache. Und der hat überhaupt gar keine Scheu vor ihm gehabt, der Kerle, der Sohn, der war ja bei den Schweinen und der hat sich da auch gesuhlt, der war nicht sauber, der roch wahrscheinlich auch nicht gut, aber das ist alles nicht Thema dieser Botschaft, sondern ja, das war aber für den Vater überhaupt gar kein Thema. Der hat ihn gleich angenommen, hat ihn gleich umarmt, hat ihn geküsst, ist ihm um den Hals gefallen. Ja, der Vater möchte uns seine ganze Liebe zukommen lassen. Er liebt uns ohne Bedingung. Echt? Ohne Bedingung. Er hat ein Bruder sagte mir das vor kurzem, weil er mir das mit auf den Weg geben wollte, der Vater hat ein unumschränktes Ja zu dir. Der nimmt dich an. Und dieser Gott, der nimmt uns an. Du brauchst nur den Schritt auf ihn zu machen. Also viel braucht es nicht. Wir wissen danach, ich bringe nachher noch einen Vers dazu. Ja, wir müssen ihn tatsächlich annehmen. Und wie das geht, werde ich vielleicht nachher noch zeigen können. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Ich glaube, dass trotzdem eine gute Voraussetzung ist, sich dem Vater zu nähern. Dem Vater war das völlig egal. Der hätte auch nichts sagen können. Hauptsache er kommt. Aber unsere Beziehung zu Gott ist tatsächlich, dass wir erkennen, wir sind Sünder. Wir sind nicht würdig. Aber das ist für Gott überhaupt gar kein Problem, weil er das Problem der Sünde, des Schmutzes, der Unheiligkeit, das hat er schon beseitigt. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Er hat schon für alles, um alles hat er sich schon gekümmert, was die Wiederherstellung seines Sohnes angeht. Und so ist das auch bei uns. Ja, im natürlichen Zustand haben wir keinen Anteil an Gott. Haben wir keinen Anteil an Gott. Ich wiederhole das wirklich nochmal so brutal. Trotz aller Religiosität oder wer weiß was, was wir so fabrizieren, damit kann Gott überhaupt nichts anfangen. Alles, was wir brauchen, hat er schon bereitet. Das beste Gewand. Das beste Gewand. Ja, es gibt ein Kleid der Errettung. Es gibt ein Festkleid. Es gibt Festkleider. Er möchte uns ganz neu ausstatten, ganz neu kleiden. Wir haben da sicher schon Botschaften drüber gehört, über das Thema, dass wir den alten Menschen ausziehen können und den neuen Menschen anziehen können. Oder in Offenbarung das Kleid der Gerechtigkeit oder das Hochzeitskleid, das Festkleid. Das hat er schon bereitet. Lass es zu, dass er es dir anzieht. Und er hat auch einen Ring. Dieser Ring, den ich trage, kriege ich den ab? Ja. Der zeigt, dass ich verheiratet bin. Zum Beispiel. Der zeigt an, dass ich verheiratet bin, dass ich einen Bund mit meiner Frau geschlossen habe. Dieser Ring zeigt auch an, dass ich jemandem gehöre. Ja. Und dieser Ring, ich glaube, dass der damals noch eine weitere Bedeutung hatte, der hat auch dann angezeigt, ich bin Sohn dieses Vaters. Eine Art Königsring, vielleicht Siegelring auch, der auf dem ein Siegel drauf war, mit dem ich dann zeigen konnte, hey, ich bin Sohn dieses Vaters. Ja. Das heißt, es gibt auch diesen Vers, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Auch das schwingt hier mit. Volle Ausstattung, die wir brauchen. Und an den Füßen haben wir Sandalen bekommen. Das mag jetzt heute im Winter nicht so besonders prickelnd sein, mit Sandalen rumzulaufen. Aber dieser Sohn, der ist... Er hatte das falsche Schuhzeug an, sage ich es mal so. Vielleicht hat er auch gar kein Schuhzeug angehabt. Ja. Und da brauchen wir was Neues. Und das hat der Herr für ihn bereitet. Er hat ihn wieder hergestellt. Er hat ihn wieder in den Stand versetzt, Sohn zu sein. Auch uns hat er versetzt, in den Stand, Sohn zu sein. Und dann sagt er, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Also ich bin jedes Mal, wenn ich diesen Zusammenhang lese, total begeistert, was da alles an Details drin steht. Und auch das gebe ich euch mit. Verharrt auch mal, also bleibt auch mal eine Weile im Wort und lasst jeden einzelnen Aspekt auf euch wirken. Ja, der Kerl, der hat eine Weile kein Essen gehabt, zumindest nicht, was richtig lecker war. Ich glaube, was hat er Johannesbaumschoten, also Johannesbrotschoten, hat er essen dürfen. Das war schon sein Begehr und mehr hat er aber auch nicht gekriegt. Und hier fährt der Vater das Beste auf, was er hat. Und Sinn des Ganzen ist, fröhlich zu sein, ein Fest zu haben. Ja, das sehen wir nachher auch, als der ältere Bruder, der ältere Sohn, hörte von dem, was da passiert ist, dass sie ein großes Fest gefeiert haben. Und auch wir dürfen heute ein großes Fest feiern und fröhlich sein. Ja, unsere Errettung alleine ist schon mal Anlass genug dafür, fröhlich zu sein. Aber der Herr, der Vater, der Geist, sie möchten uns alle Zeit und immer wieder neu begegnen, dass wir herauskommen aus diesem anderem Land, wo er sich befand, dass wir hineinversetzt werden in sein Reich, hinein in seine Gegenwart. Ja, wir beten heute, jeder von uns betet es, Vater, dein Reich komme. Vater, dein Reich komme. Das meint es. Er möchte, dass wir hineinkommen in sein Reich, dass wir Anteil haben an ihm. Dann mache ich nochmal einen Sprung. Ich möchte auf Johannes 3 eingehen. Ich werde jetzt noch zwei Verse bringen und dann noch was Abschließendes sagen. Könntest du Johannes 3 einblenden? Danke. Ich lese es erstmal. Johannes 3, Abvers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, Jesus, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen, ich bin da ein bisschen frei, ich übersetze es so, einzig in seiner Art, manche übersetzen auch und sagen, ja, einzig geboren, stimmt auch, aber die Betonung liegt hier auf einzigartig. Er ist einzigartig in seiner Art, er ist etwas ganz Besonderes, den gibt es nicht nochmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben. Ja, das kommt wieder. Der Vater, der ist ewig und er möchte uns ewiges Leben geben. Und dieses an diesem ewigen Leben, da sollen wir bereits heute Anteil haben. Nicht erst, wenn er wiederkommt, sondern heute sollen wir schon an dieser Art von Leben, an dem göttlichen Leben Anteil haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Wir haben einen Sohn, wir haben einen, durch den wir gerettet werden können, Jesus Christus. Und jetzt noch zum Schluss der Verse, Römer 8. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Dieser Bruder, von dem ich vorhin sprach, mit dem ich Gemeinschaft gehabt habe, er sagt, noch ein wichtiges. Wenn es einen Vater gibt, dann muss es auch einen Sohn geben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber trotzdem wollte er mir das mitgeben. Wenn es einen Vater gibt, dann muss es einen Sohn geben. Wenn es einen Sohn gibt oder ein Kind gibt, dann muss es auch einen Vater geben. Diesen Zusammenhang dürfen wir festhalten. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft oder der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Das kommt dabei raus, wenn wir einen Vater haben und wenn wir selber zu Kindern Gottes gemacht worden sind, dann ist in unserem Herzen etwas, das diesen Vater kennenlernen möchte. Und das Neue Testament übernimmt hier den hebräischen Namen Aber Vater, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist auch ein Satz, den ich gelegentlich mal an Menschen weitergebe, die Gott noch nicht kennen. Der Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist so und das darf so sein und das muss auch so sein. Wer das von euch noch nicht kennt, stellt euch auf dieses Wort. Der Herr möchte in unserem Geist Zeugnis geben. Ich glaube, die meisten von uns wissen das. Aber das ist ein Siegel, das ist eine Bestätigung. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Auch das überspringe ich nicht, weil ich da keine Lust habe, darauf einzugehen. Wir haben in unserer Gemeinschaft haben wir noch ein paar Zusammenhänge dargestellt, die ich jetzt nicht weglassen möchte. Uns kam, die Gemeinde muss wieder zusammengefügt werden. Sie muss zusammenwachsen. Der Vater sehnt sich nach Beziehung zu seinen Kindern. Wir dürfen hineinwachsen in die Liebe des Vaters und selbst das Wesen des Vaters anziehen. Was wir viel hören, das wird auch Teil von uns. Wir müssen den Vater anschauen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir alle Kinder dieses einen Vaters sind und somit Kinder, Geschwister und somit Geschwister und somit eine große Familie, die zusammenhält. Und nichts hasst der Vater mehr, als wenn diese Kinder sich auseinander dividieren. Wenn es schon den irdischen Vater schmerzt, wenn die Kinder nicht miteinander auskommen, nicht miteinander können, wie viel mehr den himmlischen Vater. Gott sehnt sich nach geliebter, gelebter Einheit in seiner Familie. Systematisch hätte ich jetzt noch einige Verse aus Johannes 17 vorgelesen, die das nochmal gut abrunden und die auch nochmal zeigen, wie wichtig das dem Herrn war, dass wir eins sind, oder wenn wir noch nicht eins sind, dass wir eins werden. Und möchte jetzt zum Abschluss nichts mehr sagen, sondern noch die restlichen Bilder einfach kurz zeigen. Kannst du es nochmal einmal anmachen? Ja, also ich denke, da braucht man nicht viel zu sagen, wenn du so ein Ding in der Hand hast. Da geht einfach das Herz über und da stellt sich eine Gemeinschaft her, die ist durch nichts zu toppen. Das nächste. So kann Glück aussehen. Ja, also über die Maßen gefüllt mit Freude. Dann ein paar Jahre übersprungen. Ich sagte ja schon, wir kennen unsere Kinder nicht nur als Baby. Auch Gott kennt uns nicht nur als Baby, sondern wir wachsen ja, wir werden erwachsen. Ja, das war der Tag der Hochzeit, ein neuer Abschnitt. Und da waren auch beide ganz glücklich. Meine Tochter war sehr glücklich. Der Vater war genau. Und jetzt noch zwei Bilder, die das Ganze nochmal abrunden. Nochmal ganz das 1920. Ja. Ja. Von beiden Seiten ein intensiver Austausch. Ja. Freude ohne Ende. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Tag.